Die Radio Wissen. Update.
Das ist ein großer Schritt für die Bürgerinnen und Bürger, für die europäische Wirtschaft und für Europa selbst.
Das sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Datenschützer sprechen dagegen von einem aufgeweichten Kompromiss. Die zuständigen EU-Minister haben sich auf eine Datenschutzreform geeinigt, nach rund 3 Jahren Verhandlungen. Internetnutzer in der EU sollen in Zukunft besser geschützt werden. Das ist mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Mit der Reform soll der Datenschutz in der gesamten EU einheitlich geregelt werden. Die bis jetzt geltenden Vorschriften sind über 20 Jahre alt. Und erstens haben die 28 EU-Regierungen die alte Regelung unterschiedlich umgesetzt. Das heißt, es herrscht ein regelrechter Flickenteppich mit unterschiedlichen Datenschutzniveaus. Und zweitens sind die alten Regelungen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Denn damals, vor 20 Jahren, hat weniger als 1% der Europäer das Internet genutzt. Kritiker meinen, dass die neue Reform ein halbgarer Kompromiss ist und dass der hohe deutsche Datenschutz dadurch aufgeweicht wird. Bundesinnenminister de Maizière hat das aber zurückgewiesen.
Wir haben eine Reihe von Punkten durchgesetzt, die auch deutschem Recht entsprechen. Natürlich ist die Rechtstradition in einzelnen Ländern unterschiedlich. Das deutsche Datenschutzniveau wird im Wesentlichen erhalten.
Kunden sollen in Zukunft mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten im Netz bekommen, wenn sie surfen, online shoppen oder in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Zum Beispiel sollen sie eindeutiger zustimmen müssen bei der Frage, was mit ihren Daten im Internet geschieht. Außerdem geht es um das sogenannte Recht auf Vergessen, also um die Frage, was mit Informationen passiert, die über einen selber im Internet stehen. User können verlangen, dass persönliche Daten ganz aus dem Netz verschwinden, erklärt Bundesjustizminister Heiko Maas.
Wir werden das Recht auf Löschen in der Datenschutzgrundverordnung verankern. Wir werden auch Portabilität gewährleisten, das heißt, dass man seine Daten von einem Anbieter zum nächsten, von einer sozialen Plattform zum nächsten mitnehmen kann. Das heißt, es wird viel Vereinfachung und viele Verbesserungen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher geben.
Falls sich Firmen wie Google oder Facebook nicht an die neuen Regeln halten, drohen Strafen. Für Unternehmen bedeutet die neue Regel auch, wenn sie in Europa tätig sind, müssen sie sich an die Vorschriften halten, auch wenn ihr Hauptsitz woanders ist. Und weil in allen EU-Ländern bald gleiche Datenschutzregeln gelten, sollen Firmen sich auch nicht mehr das Land in Europa aussuchen können, in dem die Richtlinien besonders lasch sind. Aktuell ist das zum Beispiel in Irland der Fall. Da sitzt etwa die Europazentrale von Facebook. Datenschützer befürchten trotzdem Schlupflöcher für Unternehmen und hoffen jetzt auf das EU-Parlament. Denn mit dem müssen die EU-Regierungen jetzt noch einen Kompromiss finden. Vorher kann die Reform nicht in Kraft treten. Streitpunkt ist unter anderem die Frage, wie und für welche Zwecke Unternehmen Daten sammeln und auswerten dürfen, sagt der Verhandlungsführer des Parlaments, der Grüne Jan-Philipp Albrecht.
Der größte Knackpunkt zwischen Parlament und Rat wird sein, dass die Pflichten für die Unternehmen stärker sein müssen als das, was die Minister bisher wollen. Wir als Parlament werden dann auch sehr stark darauf achten, dass also die Rechte der Bürgerinnen und Bürger weitestgehend gewahrt sind und auch starke Sanktionen und eine starke Durchsetzung durch die Datenschutzbehörden vorgesehen ist.
Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Die erste Verhandlungsrunde mit dem Parlament ist für Ende des Monats angesetzt und die Reform könnte dann Ende des Jahres stehen und 2018 in Kraft treten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz haben viele nur Spott für die Einigung der EU-Minister zum Datenschutz übrig. Simon Pi schreibt auf Facebook zum Recht auf Vergessen, Lochkarten mit Nutzerdaten sind nach spätestens 6 Monaten zu verbrennen. Und Mario Egger fragt sich, gibt es irgendwo einen versteckten Paragraphen in der Datenschutzreform, der die Ausnahmen der Weiterverarbeitung der Nutzerdaten durch BND, NSA und so weiter regelt? Manche finden, dass das Recht auf Vergessen nicht so ganz zur Vorratsdatenspeicherung passt. Andreas Wetter fragt auf Facebook, aber der Staat darf alles speichern und überwachen ohne Grund. Und J. Reuter schreibt auf heise.de, davon sind natürlich ausgenommen die Kopien, die sich Sicherheitsbehörden machen. Profiteure werden Leute sein, denen wir verantwortliche Posten anvertrauen und die ihre Vergangenheit ganz legal schönen können. Ist doch nett, wenn ein Schäuble seine Beteiligung an der CDU-Spendengeldaffäre vergessen lassen kann, dann reicht's vielleicht doch noch zum Kanzleramt.
Was sonst noch wichtig war?
Für eine Einigung zwischen Griechenland und den internationalen Geldgebern bleibt nicht mehr viel Zeit. Die neuen Gespräche zur Schuldenkrise sind gestern Abend in Brüssel ergebnislos abgebrochen worden. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis kämpft weiter für einen Schuldenerlass und für mehr Zeit, um Kredite zurückzuzahlen. Der EU gehen die Reformvorschläge der griechischen Regierung weiterhin nicht weit genug. Und einige, wie EU-Kommissar Günther Oettinger, sprechen konkret von einem möglichen Grexit.
Ich glaube, dass parallel jetzt von allen Beteiligten, auch von der Kommission, an einen Plan gedacht werden muss, einen Plan gearbeitet werden muss, der Schlimmeres im Fall des Ausscheidens, im Fall der Insolvenz verhindert.
Bis Ende des Monats muss eine Entscheidung her. Dann soll Griechenland weitere Milliarden geliehen bekommen, aber nur, wenn es Reformen zustimmt, die auch den Geldgebern sinnvoll erscheinen.
Der Präsident darf die Republik Südafrika nicht verlassen, bis dieses Gericht endgültig über seine Verhaftung entschieden hat.
Das hatte Richter Hans Fabricius in Südafrika gestern angeordnet. Trotzdem hat Sudans Präsident Omar Hassan al-Bashir Südafrika offenbar unbehelligt wieder verlassen und ist jetzt wieder im Sudan. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht wegen Kriegsverbrechen und Völkermord. Und er hatte in Südafrika an einem Gipfel der Afrikanischen Union teilgenommen. Die UNO wollte, dass er dort festgenommen wird. Südafrika hatte gezögert, den internationalen Haftbefehl umzusetzen. Als Bashir abflog, gab es nur ein vorläufiges Ausreiseverbot gegen ihn. Erst danach hat Südafrika den Haftbefehl im Land bestätigt. Dass Bashir ausreisen konnte, hält ein Sprecher von Amnesty International für einen Skandal.
Was hier passiert, ist unglaublich. Südafrika ist Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs. Es hat die rechtliche Verpflichtung, Omar al-Bashir sofort zu verhaften und dem Gerichtshof zu übergeben.
Bashir soll für Morde in der Provinz Darfur in Westsudan verantwortlich sein. Seit 2003 sind dort mehr als 300.000 Menschen getötet worden. Kaufhof wird kanadisch. Metro verkauft seine Warenhauskette an den kanadischen Handelskonzern Hudson's Bay für 2,8 Milliarden Euro. Der neue Eigentümer hat per Vertrag garantiert, dass zumindest 3 Jahre lang alle 21.500 Mitarbeiter ihren Job behalten sollen und keine Filiale geschlossen wird. Hudson's Bay gilt als das älteste Unternehmen Nordamerikas und betreibt dort über 330 Kaufhäuser. Trotzdem sieht Einzelhandelsexperte Frank Emmerich die Übernahme skeptisch, weil der Konzern keine Erfahrung mit dem deutschen Markt hat.
Kulturelle Unterschiede, sprachliche Unterschiede. Ich halte es für schwierig, dass ein amerikanisches Unternehmen 1:1 sich hier so durchsetzen kann und auch alle Nachrichten und alle Messages transportieren kann bis zur Verkäuferin hinunter.
Hudson's Bay will durch Kaufhof den Sprung nach Europa schaffen und plant offenbar vor allem die Online-Verkäufe anzukurbeln. Der Verkauf ist gleichzeitig auch eine Schlappe für den Kaufhof-Konkurrenten Karstadt. Der Karstadt-Eigentümer hatte auch Interesse am Kaufhof, ist aber leer ausgegangen. Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen die neuen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag werden. Sie sind heute auf einer Sitzung des geschäftsführenden Parteivorstands nominiert worden. Ihr Vorgänger Gregor Gysi will bei der Wahl im Herbst nicht mehr kandidieren. Wagenknecht und Bartsch sind schon die stellvertretenden Vorsitzenden der linken Fraktion im Bundestag. Wagenknecht steht für den linken Parteiflügel, Bartsch gilt als gemäßigter Reformer.
Was noch wichtig wird.
We don't have a moment to lose. In Yemen's case, the ticking clock is not a timepiece. It's a time bomb.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Jemen ist eine tickende Zeitbombe. Davor hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon heute gewarnt und eine 2-wöchige Feuerpause für den Jemen gefordert. Die UNO will zwischen den Houthi-Rebellen und Anhängern der jemenitischen Regierung vermitteln. Eigentlich sollten die Gespräche schon heute anfangen, sie wurden aber um einen Tag verschoben, weil die Delegation der Houthi-Rebellen laut UNO nicht rechtzeitig anreisen konnte. Die Houthis kontrollieren große Teile des Landes. Saudi-Arabien fliegt seit Monaten Luftangriffe auf Houthi-Stellungen.
Und sonst in der Welt?
Im Tschad und im Nachbarland Nigeria haben Terroristen heute mehrere Anschläge verübt. Der Informationsminister des Tschad meldet bei einem doppelten Selbstmordanschlag in der Hauptstadt N'Djamena mindestens 23 Tote. Einige Attentäter sollen dort mit Motorrädern in eine Polizeizentrale gefahren sein, andere in eine Polizeischule und sich dort in die Luft gesprengt haben. Die Streitkräfte des Tschad kämpfen seit Monaten gegen die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Aus dem Nachbarland Nigeria. Und auch von dort meldet die Polizei mehrere Anschläge mit mindestens 10 Toten. Es ist das erste Mal, dass ein hochrangiger katholischer Geistlicher im Vatikan vor Gericht gestellt wird wegen sexuellen Missbrauchs. Jetzt hat der Vatikan den Prozessbeginn auf den 11. Juli festgelegt. Es geht um den früheren Papstbotschafter Josef Wesolowski. Ihm wird der Missbrauch von Kindern vorgeworfen und der Besitz von kinderpornografischem Material. Wesolowski war bis 2013 Nuntius in der Dominikanischen Republik, wo er Kinder sexuell missbraucht haben soll. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im August 2013 hatte Papst Franziskus ihn vom Posten abberufen. Ein Jahr später ist der 66-Jährige festgenommen worden und unter Hausarrest gestellt worden. Ihm drohen jetzt bis zu 12 Jahre Haft. In den USA will sich der Geheimdienst CIA offenbar neu ausrichten. Er will sich besser auf die Terrormiliz IS einstellen. Das berichtet das Wall Street Journal und beruft sich auf den stellvertretenden CIA-Direktor David Cohn. Dem Bericht zufolge sollen neue Teams zusammengesetzt werden, die sich nur mit der Gefährdung durch den IS auseinandersetzen. In den Teams sollen Spione arbeiten, zusammen mit Wissenschaftlern, Volkswirten, Computerexperten und anderen Fachleuten. Die Zeitung berichtet außerdem, dass der CIA auch gerade wieder verstärkt Russland, China und Iran im Visier hat. Nach einer Reihe von internen Pannen hatte CIA-Chef John Brennan letztes Jahr alle Strukturen des Geheimdienstes auf den Prüfstand gestellt.
Wissensnachrichten.
Lokführer, Piloten, Erzieher und aktuell auch die Angestellten der Post. Streiks gab es dieses Jahr schon einige und die Auswirkungen haben wir zum Teil heftig zu spüren gekriegt. Das ist 2015 also ein super Streikjahr. Das lassen Zahlen zumindest vermuten, die heute die Bild veröffentlicht hat. Anna Berling aus unserer Nachrichtenredaktion, was genau sind das für Zahlen?
Sie kommen vom Institut der deutschen Wirtschaft, das mitgeteilt hat, dass seit Anfang des Jahres schon 500.000 Arbeitstage wegen Streiks ausgefallen sind. Das seien 3-mal so viele Ausfalltage wie 2014 und zudem der höchste Jahreswert seit 1993.
500.000 ist eine eindrucksvolle Zahl. Wir haben doch gerade mal knapp die Hälfte der 365 Tage erst rum.
Ja, das stimmt. Diese 500.000, die ergibt sich aus der Zahl der Streikenden mal der Zahl der Streiktage. Da kommt dann schon schnell einiges zusammen. Ganz grundsätzlich muss man sicher berücksichtigen, dass das Institut der deutschen Wirtschaft eher die Interessen der Arbeitgeber vertritt. Es ist zum Beispiel interessant, dass das Institut gerade 1993 als Bezugsgröße nennt. Denn ein Jahr davor, 1992, gab es schon mal 1,5 Millionen ausgefallene Arbeitstage, also 3-mal so viele wie dieses Jahr. Und auch in den 70ern und 80ern wurde in Deutschland deutlich mehr gestreikt. Nur waren die Auswirkungen für den Einzelnen damals nicht so heftig.
Was hat sich denn seitdem geändert?
Ja, vor 10 Jahren fand noch die Hälfte aller Streiks in der Industrie statt. Heute wird zu 90% im Dienstleistungsbereich gestreikt. Und das merken wir im Alltag viel eher. Wenn bei einem Autohersteller durch einen Streik die Produktionsabläufe durcheinander kommen, dann kriegen wir davon meistens fast gar nichts mit. Wenn aber Lokführer oder Lehrer streiken schon, das haben wir jetzt alle gemerkt in den letzten Monaten.
Das stimmt. Wie sieht es denn bei uns im Vergleich zu anderen Ländern aus? Also sind wir die Streikrepublik Deutschland?
Das kann man eher nicht so sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also zum Beispiel die Anzahl ausgefallener Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte. Da schätzt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, das ist wiederum ein gewerkschaftsnahes Institut, dass das in Deutschland in letzter Zeit im Schnitt 16 Tage pro Jahr waren. Bei den europäischen Spitzenreitern Frankreich und Dänemark waren es dagegen über 130 Tage.
Als nächstes gucken wir über Europa hinaus. In Südkorea haben heute tausende Schulen zum ersten Mal seit Tagen wieder geöffnet. Geschlossen waren sie aber nicht etwa wegen Streiks, sondern aus Angst vor dem MERS-Coronavirus. Bedeutet die Tatsache, dass die Schulen jetzt wieder aufmachen, Anna, dass das Schlimmste überstanden ist?
Leider noch nicht ganz. Es gab in den letzten Tagen zwar ein paar Neuinfektionen weniger. Insgesamt weiß man jetzt von gut 140 Infektionen und 16 Todesopfern. Die südkoreanische Regierung rechnet damit, dass sich ungefähr bis Mitte der Woche zeigen wird, ob sie MERS in den Griff gekriegt hat. Dann ist es nämlich genau 2 Wochen her, und das entspricht der Inkubationszeit von MERS, dass sich in einem großen Krankenhaus in der Hauptstadt Seoul vermutlich relativ viele Menschen auf einmal mit dem Virus angesteckt haben. Und genau das soll auch der Hauptgrund für die aktuelle Infektionswelle gewesen sein.
Das heißt, MERS hat sich offenbar von einem Krankenhaus aus in Südkorea verbreitet.
Ja, und zwar interessanterweise von einem der am besten ausgestatteten Krankenhäuser des Landes aus. Und das ist auch Teil des Problems. Viele Patienten kommen hierhin, nachdem sie schon in mehreren anderen Kliniken waren. Das heißt, sie hatten schon viele Gelegenheiten, sich das Virus einzufangen. In der Klinik soll außerdem noch eine kaputte Klimaanlage im Zimmer des ersten MERS-Patienten mit Schuld daran sein, dass sich das Virus über die Luft verteilt hat. Bis all diese Probleme behoben sind, läuft in dem Krankenhaus jetzt nur noch ein Notbetrieb. Die Schulen dürfen dagegen jetzt, wie gesagt, wieder aufmachen. Denn so ohne weiteres wird das Virus wohl nicht von Mensch zu Mensch übertragen, zumindest nicht in freier Wildbahn.
Zum Schluss dann noch ein Blick in die Zukunft, die gar nicht mehr so weit weg ist. In Japan wird jetzt ein Riesenroboter nach dem Vorbild der Transformer gebaut.
Ja, und der sieht aus wie ein Auto, kann sich aber blitzschnell innerhalb von 10 Sekunden in ein haushohes Ungetüm verwandeln. 3,5 Meter hoch ist der Roboter dann und wiegt schlanke 700 Kilo. Im Cockpit haben 2 Leute Platz, die den Roboter dann steuern sollen. Einen Prototypen als Mini-Version gibt es schon, aber jetzt geht die richtige Produktion los und in 2 Jahren soll der Transformer-Roboter dann fertig sein. sein.
Mal gucken, wer sich den kauft. Dankeschön, Anna Berling.
Wetter.
Der Abend und die Nacht werden wechselhaft. Südlich der Donau kommen weiter Schauer runter, sonst lockert es sich auf. Die Werte fallen in der Nacht auf 14 bis 4 Grad ab. Im norddeutschen Tiefland gibt es stellenweise sogar Bodenfrost. Dienstag am Alpenrand noch Regen und kurze Gewitter. In der Mitte bleibt es freundlich und im Norden gibt es wieder viele Wolken. Im Norden wird es auch kühler, bei 14 bis 18 Grad, im Süden 23.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.